Sie hören einen Podcast von News.
Fast jeden Tag hören wir in den deutschen Medien von der Energiewende, aber die bittere Wahrheit über die Energiewende ist, sie ist in Deutschland gescheitert. Der Strom ist nicht billiger geworden, er ist so teuer wie nie zuvor. Wind und Sonne werden unser Land auf Dauer nicht versorgen können. Wir erzählen Ihnen heute vom großen Schwindel um die fossilen Energien und warum wir noch sehr, sehr, sehr lange Zeit fossile Energien brauchen werden. Hochspannendes Thema, hochkontrovers, viele Dinge, die Sie sonst so nicht hören. Deswegen schauen Sie dieses Video bis zum Ende. Teilen Sie es mit all den Menschen, die Sie kennen und lieben. Und vor allem abonnieren Sie Achtung Reichelt. Los geht's. Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Wenn Menschen nur lange genug eingelullt wurden, dann möchten sie irgendwann gar nicht mehr hören, dass sie eingelullt worden sind, weil das Erwachen ihnen zu peinlich wäre. Sie fürchten die Scham, sich einer Bewegung angeschlossen zu haben, der Millionen Menschen fanatisch zugejubelt haben mögen, die sich historisch aber als Irrweg erwiesen hat. Das ist es, was wir derzeit bei der Debatte ums Klima erleben. Aus der wichtigen und vollkommen legitimen wissenschaftlichen Frage, wie die menschliche Zivilisation unseren Planeten und das Klima beeinflusst, ist eine gewalttätige und vollkommen kompromisslose politische Ideologie geworden, die keinen Widerspruch duldet. Die prominenteste und radikalste Klimaschützerin in Deutschland ist die Grüne Luisa Neubauer, Anführerin von Fridays for Future. Neubauer möchte Pipelines in die Luft sprengen. Sie demonstriert in Lützerath Seite an Seite mit Menschen, die Molotow-Cocktails auf die Polizei schleudern. Sie sagt, wir haben nicht mehr genug Zeit für Demokratie, und sie hält Doppelmoral für besser als gar keine Moral. Schauen Sie.
And right now we are planning how to blow up.
Hey.
we talk a lot about it. That's the ECO pipeline, the largest crude oil pipeline to be built in East Africa, and we're going to stop that one. So yeah.
War das falsch? Ist das richtig? Also ich habe gar nicht reagiert.
Du hast gar nicht, dann hast du dich für gar nicht. Okay.
Naja, ich dachte, ist doch ein bisschen verlogen.
Also einerseits würde ich denken, besser Doppelmoral als gar keine Moral. Ja.
Wenn es um die Alternative geht, Zeit oder Demokratie, bin ich für Demokratie. Wenn Sie sagen, wenn wir haben nicht die Zeit, dann möchte ich von Ihnen einen Lösungsweg haben, wie wir diese schnelle Zeit erreichen.
Herr de Maizière, die Wahl zwischen Zeit und Demokratie haben wir nicht. Und dann sind Menschen, wie gesagt, über Richtung Lützerath gelaufen oder gegangen durch das Feld in großen Zahlen. Das stimmt, das war...
Auch bis zur Abbruchkante durfte
genau,
man nicht.
Das war sozusagen vielleicht nicht legal, aber zumindest in den Augen von der Demonstration legitim.
Nicht legal, aber legitim. Um es klar zu sagen, ja, das Weltklima verändert sich. Und alles deutet darauf hin, dass der Mensch massiv dazu beiträgt. Trotzdem muss eine Debatte darüber erlaubt sein, ob der Klimawandel eine Bedrohung für die Existenz der Menschheit darstellt, so wie die mächtige Vorsitzende der Grünen Partei, Ricarda Lang, es behauptet. Schauen Sie.
Wenn wir über Klimaschutz sprechen, dann sprechen wir über nichts anderes als darüber, dass wir unsere Kinder schützen, dass wir unsere Großeltern schützen, dass wir unsere Liebsten und unsere Freundinnen schützen. Klimaschutz ist am Ende nichts anderes als Menschheitsschutz. Und es ist klar, bei diesem Menschheitsschutz, da muss jeder seinen Beitrag leisten. Da muss jeder Verantwortung übernehmen.
Klimaschutz ist Menschheitsschutz und jeder muss seinen Beitrag leisten. Muss. Klimaschutz ist Menschheitsschutz. Das ist eine gewaltige Aussage, denn übersetzt bedeutet sie, wer sich gegen die Grüne Partei stellt, ist eine Gefahr für die ganze Menschheit. Wenn Politiker so etwas behaupten, ist Vorsicht geboten, denn Ricarda Langs Worte lassen ausschließlich totalitäre Schlüsse zu. Es ist eine legitime Frage, ob wir wirklich einer Partei trauen sollten, die zum Schutz des Klimas saubere Atomkraftwerke abschaltet und stattdessen Kohlekraftwerke wieder hochfährt. Es ist eine schwierige, aber legitime Frage, ob wir den Entwicklungs- und Schwellenländern dieser Erde verbieten sollten, Kohle, Öl und Gas zu verbrennen, um so reich zu werden, wie wir es seit Jahrzehnten sind. Sollten Kinder in Afrika und Indien auf Heizung, auf einen Kühlschrank, auf ein tägliches Glas Milch, genug Fleisch durch industrielle Landwirtschaft verzichten, weil die sagenhaft reiche Luisa Neubauer von einer besseren Welt ohne fossile Brennstoffe träumt. Es ist eine der entscheidenden Fragen der Menschheit, was uns wichtiger ist. Die unbestreitbare positive Wirkung von fossiler Energie, also zuverlässige, günstige und stabile Stromversorgung, mehr Wohlstand, mehr Wachstum, bessere medizinische Versorgung oder aber die ebenfalls unbestreitbaren Nebenwirkungen von CO2, wie eben die Erwärmung unserer Erde. Man kann und muss darüber diskutieren, denn Stand heute würde ein Deutschland ohne fossile Energien und ohne Atomenergie für Millionen Menschen ein Leben in Armut und Hunger bedeuten. Wind und Sonne werden nicht genügend Strom liefern, um unsere Wirtschaft am Laufen zu halten. Darüber müssen wir diskutieren. Aber derzeit tun die mächtigsten Menschen der Welt nahezu alles dafür, genau diese Diskussion zu unterdrücken. Und das ist seltsam. In der Pandemie wollte das politisch-mediale Establishment mit aller Macht durchsetzen, dass wir nur auf die Wirkung der Impfung blicken, nicht aber auf die Nebenwirkung. Nun wollen dieselben Leute, dass wir nur auf die Nebenwirkungen fossiler Energie blicken, nicht auf die Wirkung. Das ist falsch. Wir sollten immer beide Seiten betrachten. Alles andere ist keine Debatte, sondern Dogma. Nicht Wissenschaft, sondern religiöser Wahn. Anhand von zwei Beispielen möchte ich Ihnen zeigen, warum wir misstrauisch sein sollten, wenn Politiker über erneuerbare Energien und die globale Energiewende sprechen. Hier ist Bundeskanzler Olaf Scholz auf der Klimakonferenz in Dubai im vergangenen Dezember. Schauen Sie.
Die Nachfrage nach fossilen Energien hat sich verlangsamt. Der Höchststand ist in Sichtweite. Deutschland treibt diese Entwicklung mit Nachdruck voran.
Das klingt alles schön, aber die Frage ist natürlich, ob es auch stimmt. Und hier sind die Fakten. Hier sehen Sie den weltweiten Verbrauch fossiler Energien von 2000 bis 2022 und ganz rechts den Verbrauch von Wind- und Solarenergie. Sie sehen das Verhältnis. Was Bundeskanzler Olaf Scholz behauptet, ist mindestens irreführend, wenn nicht sogar schlicht falsch. Allein in China sind 300 Kohlekraftwerke in Planung, die dann rund 40 Jahre lang laufen sollen. 80% der weltweiten Energie stammen aus Kohle, Gas und Öl, während noch rund 3 Milliarden Menschen auf dieser Erde jährlich weniger Strom konsumieren und verbrauchen als ein durchschnittlicher Kühlschrank in einem durchschnittlichen amerikanischen Haushalt. Rund 2,4 Milliarden Menschen auf der Welt heizen und kochen heute noch mit Holz oder sogar mit Tierkot. Sie alle wollen leben, wie wir leben, verständlicherweise. Sie wollen Zugang zu fossiler Energie. Da fällt es schwer zu glauben, was Olaf Scholz in Dubai behauptet. Zumal Deutschland bei der Energiewende nicht vorangeht, wie Olaf Scholz sagt, sondern die Kohlekraftwerke wieder hochgefeuert hat, um den Irrsinn des Atomausstiegs zu kompensieren. Aber können all die Menschen in armen Ländern uns nicht vormachen, wie es gehen kann und einfach erneuerbare Energien verwenden? Wäre das nicht schön? Müssen wir nicht einfach nur nach Afrika schauen? Das behauptet Außenministerin Annalena Baerbock über ihr Lieblingsbeispiel Kenia. Schauen Sie.
Und ein ganz besonderes Beispiel, wie es gehen kann, wenn man vor Ort sich den Herausforderungen stellt und nicht sagt, geht nicht, sondern sagt, wir haben Lösungen für unser spezielles Transformationsprojekt. Das sehen wir in Kenia. Kenia zeigt, was wir in Sachen Ambition und Tempo von anderen Staaten lernen können. Schon jetzt bezieht Kenia etwa 90% seiner Energie aus erneuerbaren Quellen. Im Jahr 2030 soll der Anteil bei 100% liegen. Das ist beispielhaft.
Schon mehr als 90% erneuerbare Energien in Kenia. Das klingt doch großartig. Ist es aber nicht. Zwar ist der Anteil von erneuerbarer Energie in Kenia sehr hoch, dafür aber haben Millionen Menschen schlicht gar keinen Zugang zur Energie. Die genauen Zahlen sind schwer zu ermitteln, aber nach aktuellsten Zahlen der Suche von Google, wozu auch YouTube gehört, hat rund ein Viertel der Bevölkerung in Kenia keinen Zugang zu Strom. Von 12 Millionen Haushalten haben nur 8,6 Millionen Haushalte Strom. Das Land ist geplagt von ständigen Stromausfällen. Die hohen Energiepreise, zum Beispiel der Preis von Diesel für Generatoren, die man braucht, wenn man keinen Strom hat, haben im letzten Jahr zu Massenausschreitungen mit vielen Toten geführt. Wir sehen also, nicht mal die Kenianer wollen so leben wie in Kenia. Die Frage ist also, warum Annalena Baerbock uns Kenia als Vorbild für Deutschland präsentiert. 25% der Bevölkerung ohne zuverlässigen Strom, das wären bei uns rund 20 Millionen Menschen. Wenn man merkt, dass man belogen wird, ist das der beste und offenkundigste Grund, kritische Fragen zu stellen. Fragen wie, können wir das Klima wirklich beeinflussen, indem wir für hunderte Millionen deutsches Steuergeld Radwege in Peru finanzieren und Deutschland mit Windrädern übersehen? Führen fossile Energien wirklich zu Dürren und mehr Toten durch schlechte Ernten? Hier sind die Todesfälle durch Dürre in den letzten 100 Jahren. Sie sehen, die sind dramatisch zurückgegangen. Es ist heute 50 Mal unwahrscheinlicher, an einer klimaverursachten Naturkatastrophe zu sterben, als noch vor 100 Jahren. Die Zahlen der Todesfälle pro 1 Million Menschen durch Klimaphänomene wie Hitze, Dürre, Überflutung ist seit 1920 um 98% gesunken, von 274 auf 2,5 pro Jahr. Die Quelle dazu findet ihr unter dem Video hier. So vieles, was man uns über fossile Brennstoffe und das Klima erzählt, stimmt einfach nicht. Und doch sind viele Menschen zu eingeschüchtert, um vollkommen berechtigte und legitime Fragen zu stellen. All diesen Menschen wollen wir helfen. Für spannende Fakten zum Thema fossile Energien, die man in den deutschen Medien so gut wie nie hört, empfehlen wir Ihnen die Seite energytalkingpoints.com. Hier unten noch einmal eingeblendet. Und noch viel mehr empfehlen wir das Buch des Autors hinter dieser Seite. Fossil Future von New York Times Bestseller-Autor Alex Epstein. Alex Epstein ist uns nun zugeschaltet. Alex, thanks for being on the program.
My pleasure.
So, Alex, the German government.
Alex, die deutsche Regierung erzählt uns die ganze Zeit, dass die ganze Welt uns bewundert für die Energiepolitik hier in Deutschland. Dass wir aus der Nuklearenergie ausgestiegen sind. Dass wir ein Vorbild für die ganze Welt sind. Dass jeder genauso sein will wie Deutschland und unserer Energiepolitik folgen will. Bitte sag uns, stimmt das, was uns da erzählt wird? Bewundert wirklich die ganze Welt Deutschland?
Mich interessiert eine Sache. Sagen Sie das immer noch? Ich weiß, dass Sie es vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine gesagt haben, aber sollte man nicht meinen, dass Sie nach dieser Verzweiflung ein wenig Demut zeigen?
Nein, da ist definitiv keine Demut zu erkennen. Im Gegenteil, die deutsche Regierung hat sich festgelegt auf dieses Konzept. Wir haben die Nuklearenergie aufgegeben und sie sagen uns immer noch, Deutschland sei ein Vorbild. Ein Vorbild für die globale Energiepolitik und den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen.
Also ich erlebe das ganz anders. Ich glaube, 2012 war vielleicht das Jahr, in dem man anfing, wirkliche Bewunderung für Deutschland zu haben. Ich erinnere mich, dass ich mit einem sehr prominenten Amerikaner namens Bill McKibben diskutierte. Er ist Leiter der weltweiten Bewegung gegen fossile Brennstoffe. Und er sagte, es ist erstaunlich, dass Deutschland so gut dasteht. Aber dann fängt man an, die Daten zu sehen und man sieht, die zahlen ja viel mehr, also viel mehr Strom als wir in den Vereinigten Staaten. Und du hörst immer, es wird billiger werden, weil die Solarpaneele billiger werden. Aber dann wird es nicht billiger, sondern teurer. Und man fängt an, alle möglichen Probleme zu sehen, die sich häufen. Selbst die Industrie hat Schwierigkeiten, in Deutschland zu bleiben. Ich spule jetzt mal schnell vorwärts. Dann kam Russlands Invasion in die Ukraine. Und man sieht, Deutschland ist gefährlich abhängig vom Erdgas. Also, wow, sie sind gefährlich abhängig von Russland. Und vielleicht wollten die Deutschen das gar nicht. Dann wurde diese unglaublich große Anstrengung unternommen, um Gas zu importieren, auch aus den Vereinigten Staaten. Im Allgemeinen nehme ich Deutschland immer als Beispiel dafür, wie man an diesem Punkt nicht handeln sollte. Nämlich die Verfügbarkeit von fossilen Brennstoffen einzuschränken im Namen der Reduzierung von CO2-Emissionen und gleichzeitig die Kernenergie abzulehnen, die am besten skalierbare Methode ist, um viel Energie ohne große CO2-Emissionen zu gewinnen. Und dann versucht man, sich auf die unzuverlässige Windenergie zu verlassen. Da diese aber jederzeit auf Null gehen kann, braucht man neben der unzuverlässigen Stromquelle auch eine zuverlässige Quelle, um das aufzufangen. Und da die Deutschen in der Regel auf Zuverlässigkeit viel Wert legen, haben sie viel für diese zwei Stromquellen bezahlt, auch wenn sie, glaube ich, davon wieder abrücken werden. Allerdings kommt man dann von der Zuverlässigkeit weg, was wir in Kalifornien erlebt haben, was wir in Texas gesehen haben. Ich bin in Kalifornien, wo die Leute nicht für ein voll zuverlässiges Backup-System zahlen wollen. Also spielen sie das, was ich Zuverlässigkeitshühnchen nenne, und versuchen, mit der Abschaltung zuverlässiger Kraftwerke irgendwie durchzukommen. Sie hoffen, dass die Sonne genug scheint, der Wind genug weht, es nicht zu heiß und nicht zu kalt ist. Das funktioniert in Kalifornien nicht. Und in Deutschland funktioniert es noch weniger.
Eine ganz offene Frage, Alex. War es nicht einfach komplett wahnsinnig, aus der Nuklearenergie in Deutschland auszusteigen, inmitten einer historischen Energiekrise?
Naja, also ich glaube, sie hatten diese Grundsatzentscheidung ja schon getroffen. Die Frage also war, ob sie Integrität beweisen, auch wenn es eine schreckliche Entscheidung ist. Und ich schätze, sie haben sich dafür entschieden. Aber ja, es ist halt nur das, was vermittelt werden soll. Was aber aus meiner Sicht interessant ist, ist, dass nicht nur Deutschland, sondern dass die gesamte globale Antifossilbewegung immer sehr eng mit der globalen Anti-Atomkraftbewegung verbunden ist. Und ich denke, das ist letztendlich kein Zufall. Das ist auch mit einer ziemlich weit verbreiteten Anti-Wasserstoffbewegung gekoppelt. Die Wasserkraft ist also die andere Sache, die viel Energie mit relativ wenig CO2 erzeugen kann. Nein, also Wasserkraft lässt sich nicht überall nutzen, weil man nicht überall Dämme bauen kann. Aber sie ist trotzdem eine großartige Energiequelle. Und doch gibt es diese dreistellige Opposition gegen fossile Brennstoffe. Wir sind gegen fossile Brennstoffe, weil wir uns so sehr um die CO2-Ausstöße kümmern und trotzdem lieben wir Energie. Aber wenn man gegen Atomkraft ist, dann ist man gegen Wasserkraft. Und mein Fazit, das ich auch in meinem Buch Fossil Future festgehalten habe, ist: Eigentlich lieben sie nicht wirklich Energie. Sie hassen die Auswirkungen. Sie hassen die Auswirkungen des Menschen auf die Natur. Deshalb sind sie gegen die Wasserkraft, weil sie eine Auswirkung hat. Man hasst aber auch die Kernenergie, weil sie andere Arten von Auswirkungen hat, auch wenn diese viel geringer sind. Und schließlich ist man auch gegen den Bergbau und den Bau von Überlandleitungen, also gegen die großen Auswirkungen von Solar- und Windenergie. Letztendlich müssen wir uns aber entscheiden, ist es unser Ziel, den Einfluss des Menschen auf die Erde zu eliminieren? Denn schlussendlich eliminiert man damit menschliches Leben auf der Erde. Und meiner Meinung nach sollten wir das menschliche Wohlbefinden auf der Erde fördern und den schädlichen Einfluss des Menschen minimieren. Also Einflüsse, die unser Leben verschlimmern. Aber wir sollten die Auswirkungen im Allgemeinen begrüßen. Und ich denke, gerade Deutschland sollte das anerkennen, weil es ein Land ist, dessen historische Größe zu einem großen Teil auf der Industrie beruht. Und Industrie bedeutet, Auswirkungen zu haben.
Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei der Klimamesse in Dubai gesagt, dass fossile Energien sich derzeit auf den Höhepunkt zubewegen, dass die Welt sich abwendet von fossilen Energien. Du bist da offenbar ganz, ganz anderer Meinung und machst einen ganz anderen Punkt in deinem großartigen Buch Fossil Future. Glaubst du, dass es wahr ist, was der deutsche Bundeskanzler sagt, dass die fossilen Energien wirklich sich gerade auf dem Höhepunkt befinden und die Welt sich davon abwendet?
Nun, die wichtigste Frage ist, ob fossile Energie ihren Höhepunkt überhaupt erreichen sollte und ob wir uns von fossiler Energie überhaupt wirklich abwenden sollten. In meinem Buch behaupte ich, nein, absolut nicht. Wir müssen mehr fossile Brennstoffe nutzen, denn es gibt nichts anderes, das Energie so kostengünstig und zuverlässig bereitstellen und jede Art von Maschine antreiben kann und das für Milliarden von Menschen an Tausenden von Orten auf der Welt geeignet ist. Und wir leben in einer sehr energiearmen Welt. Ich meine, Deutschland ist relativ wohlhabend und wissen Sie, 6 Milliarden Menschen verbrauchen eine Menge an Energie, die meisten Amerikaner und Kanadier als inakzeptabel ansehen würden. Die Welt braucht also viel mehr Energie. Haben wir den Höhepunkt erreicht? Nun, die Dynamik, die ich beschrieben habe, sagt nicht nur, dass es unmoralisch ist, sondern auch, dass es unwahrscheinlich ist, dass wir diesen Höhepunkt erreichen. Was wir gesehen haben, ist, dass die Opposition gegen fossile Brennstoffe, obwohl sie buchstäblich das führende politische Anliegen der Welt ist, noch immer nicht ihren Höhepunkt erreicht hat. Die Industrie für fossile Brennstoffe wächst immer noch, obwohl sie die am meisten gehasste und politisch am meisten bekämpfte Industrie der Welt ist. Sie sehen also, dass diese Leute mit ihrer Vorhersage falsch liegen. Aber ich würde sagen, dass es das Falscheste ist, was wir tun können. Es ist eindeutig schädlich. Wir sehen eine Menge Rückschritte, die wir im modernen Leben bisher so nicht wirklich gesehen haben, wegen dieser Antifossilbewegung. Und ich denke, Deutschland ist hier einer der Hauptverursacher. Und es wäre großartig, wenn die Deutschen Druck auf die Regierung ausüben würden, um den Kurs zu ändern. Ich denke, dass dies ein großartiges Signal für den Rest der Welt wäre.
Du hast gerade falsche Vorhersagen erwähnt. Und was mich jedes Mal wieder verwundert, ist, wie eine Bewegung, die so oft über einen so langen Zeitraum, über Jahrzehnte, so falsch lag, immer noch so viel politische Glaubwürdigkeit haben kann. Noch ein anderes Beispiel hier aus Deutschland. Die Grüne Partei hat die Nuklearenergie abgestellt und behauptet, wir würden hauptsächlich saubere Energien hier in Deutschland haben. Und was passiert ist, tatsächlich ist, dass Deutschland in eine tiefe Energiekrise verfallen ist und wir zur Kohle zurückkehren mussten, zu Kohlekraftwerken. Das heißt, dass wir heute mit den schmutzigsten Strom zusammen mit Polen in ganz Europa herstellen und produzieren. Das sieht man heute mit allem Unrecht. Sie lagen so oft falsch. Und trotzdem schafft es diese politische Bewegung immer noch, die Debatte zu kontrollieren. Wie kann das sein?
Nun, lass uns die Frage vertiefen. Denn es geht nicht nur um fehlerhafte Wirtschaftsprognosen. Es sind auch fehlerhafte Umweltprognosen. Ich rede darüber in Kapitel 2 von Fossil Future. Wir haben eine ganze Reihe von Vorhersagen gehört, die das genaue Gegenteil ergeben haben. So haben wir zum Beispiel die Aussagen gehört, dass wir fossile Brennstoffe abschaffen müssen, weil sie zu einer schnellen Erschöpfung von fossilen Ressourcen führen wird. Doch die Welt ist reichhaltiger denn je, was die verfügbaren Ressourcen angeht. Wir haben gehört, dass fossile Brennstoffe die Welt unbewohnbar machen und sie verschmutzen werden. Doch wir sehen, dass die Welt immer sauberer wird. Sowohl durch die Verringerung der Verschmutzung durch fossile Brennstoffe und anderen Industrien, als auch durch die Verringerung der natürlichen Verschmutzung. Da ist die Mutter Natur selbst heute einer der größten Verschmutzer, beim Wasser zum Beispiel. Und was das Klima betrifft, so wurde immer wieder vorhergesagt, dass es zu einem massiven Anstieg von Klimakatastrophen kommen wird, bei denen Menschen durch Stürme, Überschwemmungen, Hitze und so weiter sofort sterben werden. Und was ich und andere dokumentiert haben, ist, dass diese Zahlen zurückgegangen sind. Da wir immer mehr in der Lage sind, Energie aus fossilen Brennstoffen zu nutzen, um widerstandsfähiger zu werden. Die Zahl der Todesfälle durch Klimakatastrophen ist im letzten Jahrhundert weltweit um 90% gesunken. Wenn ich die Frage also vertiefe, muss ich mich schließlich fragen, wie kommt es, dass sie immer noch als glaubwürdig gelten? Ich denke, zum Teil rührt es daher, dass einige ihrer Kernideen nicht in Frage gestellt wurden. Bei den Umweltvorhersagen handelt es sich um das, was ich als Delicate Nurture of Nature bezeichne, also der Ansicht, dass die Natur sich in einem empfindlichen Gleichgewicht befand, das durch den menschlichen Einfluss zerstört wurde. Also, dass unser Einfluss hier nur eine zerstörende Kraft ist. Und das ist ganz und gar nicht wahr. Die Erde ohne uns ist kein zartes, nährendes Paradies. Sie ist sehr dynamisch. Sie verändert sich die ganze Zeit. Sie ist auch unzulänglich. Sie gibt uns nicht viele Ressourcen und ist gefährlich. Wir müssen also auf produktive Weise auf sie einwirken, damit sie sich stabilisiert und zu einem Ort des Überflusses und der Sicherheit wird. Vieles beruht auf unüberprüfbaren Aussagen. Ich denke, dass bei den Energiefragen viel Idealismus im Spiel war. Dass die Bewegung gegen fossile Brennstoffe ein Ideal hatte und das besagte, hey, wir wollen null CO2, wir wollen es schaffen, wir wollen gegen fossile Brennstoffe sein, wir wollen einen grünen Planeten, während die andere historische Seite kein Ideal hatte. Und so wie es oft passiert, wenn eine Seite ein Ideal hat und auch einen Plan, um dorthin zu gelangen, selbst wenn der Plan schrecklich ist, er zu schrecklichen Konsequenzen führen kann, wollen die Leute immer dem Ideal mit dem Plan folgen. Und ein Teil meiner Arbeit besteht darin, zu sagen, nein. Lass uns eine andere Idee haben. Lass uns dieses Ideal loswerden, den Planeten nicht zu beeinflussen oder das Klima nicht zu beeinflussen. Lass uns stattdessen ein Ideal einer globalen menschlichen Weiterentwicklung haben. Und das erreichen wir durch menschliche Freiheit, das Energie mit einschließt. Und ein großer Teil davon ist eine fossile Zukunft, also eine Welt, in der fossile Brennstoffe die Welt weiterhin zu einem reichhaltigen, sicheren und lebenswerten Ort machen.
Ein großer Teil dieser Debatte ist das Narrativ, dass Solarenergie und Windenergie rasant fossile Brennstoffe ersetzen. Und du schreibst darüber auf faszinierende Weise in deinem Buch mit faszinierenden Fakten. Also lautet die Frage, stimmt das? Wird fossile Energie wirklich gerade auf der ganzen Welt rasant ersetzt von Solarenergie und Windenergie? Ist das wahr?
Nein, also ich werde euch ein paar Fakten nennen. Aber es gibt übrigens auch eine Website, die ich zusammengestellt habe mit dem Namen energytalkingpoints.com, wo man einfach nach Solar und Wind suchen kann. Dort findet ihr dann all diese Fakten und noch vieles weitere. Vielleicht wird sie auch irgendwann auf Deutsch verfügbar sein. Übrigens, wenn jemand meine Sachen übersetzen möchte, die online verfügbar sind, kann er das gerne kostenlos tun. Es gibt also keinerlei Hindernisse für die Beschaffung dieser Information. Also ja. Was wir hören, ist zunächst einmal eine Art Lügennetz, bestehend aus mehreren Schichten. Die erste Schicht lautet, Solar- und Windenergie ersetzen im Rahmen der Energiewende rasch die fossilen Brennstoffe. Und dann erfährt man, dass die Nutzung fossiler Brennstoffe trotz aller Anfeindungen und trotz des jahrelangen Wettbewerbs immer noch zunimmt. Man kann keine Energiewende weg von etwas haben, das immer noch wächst. Somit sind es nur Solar- und Windenergiezusätze. Anschließend hört man, dass wir als nächstes den Rückgang der fossilen Brennstoffe erleben werden, weil die Länder wissen, dass Solar- und Windenergie billiger sind. Das hören wir. Aber dann fragt man sich, welche Länder eigentlich an billiger Energie interessiert sind. Ich würde sagen, die Nummer eins, und da sind sich fast alle einig, das ist China. Doch was macht China? Sie entwickeln 300 neue Bauprojekte für Kohlekraftwerke. Ein großer Teil davon wird für die Herstellung neuer Solar- und Windkraftkomponenten und Infrastruktur verwendet. Aber warum setzen die Kohle ein? Wenn Solar- und Windenergie tatsächlich billiger sind, warum nutzen sie dann nicht einfach mehr Solar- und Windenergie, um die Solar-Windkraftkomponenten selbst herzustellen? Da stimmt also etwas eindeutig nicht. Schließlich hört man, dass die Solar- und Windenergie in absoluten Zahlen nicht schnell wachsen, also nicht wirklich die fossilen Brennstoffe überholen. Aber sie wachsen relativ. Sie wachsen also relativ zu ihrer eigenen Größe schneller. Und das ist definitiv wahr. Aber wenn man sich das genau ansieht, was passiert, ist die Dynamik, die zu diesem Wachstum führt, überwiegend politisch motiviert. Sie bekommen nämlich enorme Subventionen. Sie bekommen Mandate. Ich meine, schauen Sie sich die deutsche Politik an. Das ist doch kein freier Markt mehr. Man versucht, die Leute zu zwingen, das zu benutzen. Und eine Sache, die sehr unterschätzt wird, ist das Stromnetz. In den meisten Netzen gibt es keinen Preisabschlag für Unzuverlässigkeit. Sie können also unzuverlässigen Strom zum gleichen Preis verkaufen wie zuverlässigen Strom. Und das wird dann als fair angesehen. Also, das ist ein riesiger Vorteil. Ich meine, stellen Sie sich mal vor, Sie dürften Mietwagen verkaufen und die müssten nur zwei Drittel der Zeit funktionstüchtig sein. Das wäre doch kein fairer Markt. Wir müssen uns die Hauptgründe anschauen, warum Wind- und Solarenergie die fossilen Brennstoffe bei der Energiewende aktuell nicht ersetzen können. Es gibt zwei Gründe dafür. Der eine ist, dass sie nur ein Fünftel der Elektrizität liefern, die heutzutage weltweit benötigt wird. Der größte Teil der Energie, die wir verbrauchen, wird direkt durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe erzeugt, entweder für den Transport oder zum Heizen. Im Transportwesen gibt es zurzeit keine wirklich elektrisch betriebene Alternative. Also bei kleineren Fahrzeugen gibt es sie bis zu einem gewissen Grad, aber bei Flugzeugen und Frachtschiffen gibt es sie nicht. Und bei industrieller Wärme und bei der Wärmeversorgung von Privathaushalten ist es oft schlicht am billigsten, fossile Brennstoffe direkt zu verbrennen, anstatt Strom zu nutzen. In den meisten Fällen tun alternative Brennstoffe also nicht einmal dasselbe wie fossile Brennstoffe. Und der zweite Punkt ist, dass sie selbst im Bereich der Elektrizität nicht billiger sind, wenn man alle Kosten auch wirklich berücksichtigt. Leute, die behaupten, dass es billiger ist, schauen nur auf die Kosten einer unzuverlässigen Stromquelle. Sie betrachten also nur die Kosten für die Solarpanels oder die Windturbinen, aber niemand will unzuverlässigen Strom. Man muss die Gesamtkosten betrachten, die entstehen, wenn man alle Inputs, also auch die unzuverlässigen, in zuverlässige Quellen verwandelt. Das ist die Dynamik, die ich vorhin erwähnt habe. Man muss die Kosten für die Solarmodule und die Windturbinen betrachten, aber auch die Kosten für die gesamte Backup- oder Life-Support-Infrastruktur, die sie währenddessen unterstützen. Dazu gehören auch Batterien, aber in der Regel sind es vor allem fossile Kraftwerke, die sie unterstützen, wie man das auch in Deutschland mit den Kohlekraftwerken gesehen hat. Wenn man sich also die Gesamtkosten ansieht, sind sie nicht einmal besonders gut für Strom, geschweige denn für die gesamte Energieproduktion. Und deswegen werden sie die fossilen Brennstoffe auch nicht wirklich ersetzen. Stattdessen verursachen sie ziemlich große Probleme. Wenn sie also tatsächlich billiger und besser wären, warum haben wir dann plötzlich all diese Probleme, die wir vorher nicht hatten?
Du hast dich offenbar umfangreich mit diesem ganzen Thema beschäftigt. Du hast es selber erwähnt. Deutschland ist eine Industrienation. Deswegen interessiert mich die Frage, was ist deine Einschätzung? Können Wind und Sonne tatsächlich ein Land der Stahlindustrie, ein Land der Schwerindustrie in der Zukunft komplett betreiben? Ist das physikalisch überhaupt möglich?
Wissen Sie, es ist schwer zu sagen, ob so etwas physikalisch möglich ist oder nicht. Ich sehe nur keine Beweise dafür. Ich meine, am profitabelsten wäre es, wenn sie für einige Volkswirtschaften einen bedeutenden Anteil ausmachen würde. Aus vielen Gründen glaube ich aber nicht, dass es für Deutschland von Vorteil ist. Vor allem nicht im Solarbereich. Es ist nicht so, dass Deutschland die größten Solarressourcen aller Zeiten hat, was ein weiteres Zeichen dafür ist, dass dies auch nicht aus wirtschaftlichen Gründen passiert. Also ich möchte als Kommentator keine Dinge ausschließen. Aber ich sage, dass sie einige große Probleme lösen müssen, wenn diese Einbindung funktionieren soll. Und das Hauptproblem sind die Unterbrechungen. Wie kann man also mit der Tatsache umgehen, dass es nur eine bestimmte Zeit lang verfügbar ist? Es ist nie genau in der Menge verfügbar, wie man es braucht, und es kann wirklich gegen Null gehen und das manchmal auch für längere Zeiträume. Ich habe vergessen, wie man diese Zeiten in Deutschland nennt. Ich meine diese besonders dunklen und stillen Zeiten im laufenden Jahr. Ich würde also sagen, dass man einen Weg finden muss, damit diese Dinge tatsächlich miteinander konkurrieren können. Und eine Idee, an der ich in der US-Politik arbeite, lautet: Was wäre, wenn man von jedem im Netz verlangen würde, zuverlässigen Strom zu erzeugen? Und zwar so, wie er es produzieren will. Wenn Sie einen tollen Plan haben, um Solarbatterien zu nutzen, ist das toll. Aber man muss von jedem Stromerzeuger verlangen, dass er zuverlässigen Strom liefert. Anstatt zuzulassen, dass Solar- und Windenergiebetreiber unzuverlässigen Strom produzieren und dann alle anderen dafür zahlen müssen. Instead of allowing the solar and wind to deliver unreliable
and then everyone else has to pay for it. Das ist einer der ganz wichtigen Punkte hier in Deutschland. Wir unterstützen mit Steuergeldern unzuverlässige Energie jedes Jahr mit Milliarden Euro hier in Deutschland. Inzwischen, die Regierung unter alten Verträgen ist immer noch dazu gezwungen, Milliarden für Energie zu bezahlen mit Steuergeldern für Solar- und Windenergie, während Zeiten, wo diese Energie nahezu wertlos ist, weil es einfach so viel in dem Moment davon gibt. Aber es gibt eben immer noch diese alten Verträge, die sagen, die Regierung muss diese Energie kaufen oder mit Subventionen unterstützen. So sind es im Jahr 14, 15 Milliarden Euro jedes Jahr, die diese Regierung ausgibt für Energie, die tatsächlich 0 Euro wert ist. Es ist faszinierend zu sehen, was da passiert. Uns wird die ganze Zeit erzählt, dass die Welt sich von den fossilen Energien abwendet, dass es unsere Welt gefährlich macht, dass es unser Leben in Gefahr bringt. Ist das wahr? Stimmt das?
Also ich meine, wir haben Möglichkeiten, dieses Zeug zu messen, aber leider werden diese Zahlen nicht genannt. Man fängt jetzt erst an, sie zu nennen, und das liegt zum Teil an mir und einigen anderen Leuten. Aber wir können es tatsächlich dokumentieren, wie viele Menschen durch Stürme sterben, wie viele Menschen auch wirklich durch Überschwemmungen sterben. Jeder denkt, es wird mehr. Aber wenn man sich das mal mit gesundem Menschenverstand anschaut, Würden Sie lieber in der heutigen Welt leben oder in der Welt von 1924, was die Klimakatastrophen angeht, oder in der Welt von 1824? Wenn man so darüber nachdenkt, dann könnte man vielleicht zum Schluss kommen, Moment mal, was auch immer sich am Klima geändert hat, ist wahrscheinlich ziemlich unbedeutend im Vergleich zu unserer Fähigkeit, uns vor dem Klima zu schützen. Und die Daten bestätigen genau das. Sie zeigen, wie bereits erwähnt, einen Rückgang von 98% bei den Todesfällen durch klimabedingte Stürme, Überschwemmungen, Waldbrände, Temperaturextreme und so weiter. Und was die Menschen noch mehr überrascht ist, dass fossile Brennstoffe einen großen Anteil daran haben, weil sie nämlich die gesamte Infrastruktur antreiben, die es uns ermöglicht, uns zu schützen. Das beste Beispiel ist das Heizen und Kühlen, was von vielen Menschen unterschätzt wird. Vor allem das Heizen, denn in den meisten Teilen der Welt leiden die Menschen an Kälte. Bei uns sterben viel mehr Menschen an Kälte als an Hitze, was die Leute nicht merken, weil sie ja Angst vor der Erderwärmung haben. Aber das ist die Wahrheit. Am dramatischsten ist vielleicht die Dürre. In der Vergangenheit war die Dürre die größte Todesursache. Fossile Brennstoffe haben Bewässerungssysteme und den Transport von Ernten ermöglicht. So können wir Ernten von einem Ort zum anderen transportieren, um die Folgen der Dürre abzumildern. In den letzten 100 Jahren ist die Zahl der durch Dürre verursachten Todesfälle um 99% zurückgegangen. Das war eine grundlegende Entwicklung, um die klimabedingten Todesfälle reduzieren zu können. Und trotzdem spricht niemand darüber. Alle haben also Angst vor fossilen Brennstoffen, gerade wenn es eine Dürre wie in Kalifornien gibt. Im Moment haben wir zwar riesige Mengen an Regen, aber sobald es eine Dürre gibt, heißt es immer, fossile Brennstoffe haben Kalifornien ruiniert. Sie werden eine Dürre verursachen. Wir werden alle sterben. Aber wenn man sich die Statistiken anschaut, dann leben wir alle. Weil wir so widerstandsfähig gegen Dürren sind. Zum großen Teil wegen der fossilen Brennstoffe. Im Gegensatz zu früher, als wir echte Dürren hatten. Übrigens auch größere Dürren. Wir hatten diese Energieform nicht und somit konnten sie uns nichts nutzen. Wir sind also klimatisch gesehen aktuell viel, viel besser dran. Ich nenne das unsere Fähigkeit zur Beherrschung des Klimas, unsere Fähigkeit, die Klimagefahr zu neutralisieren und den Klimanutzen zu maximieren. Wir sollten also einfach aufwachen und erkennen, dass wir im 21. Jahrhundert gut mit dem Klima umgehen können. Wir sollten uns nicht so viele Sorgen über Klimaveränderung machen. Wir sollten uns darum sorgen, frei, produktiv und mächtig zu sein. Und das, indem wir viel Energie verbrauchen. Das sollte die Priorität sein. Und leider ist es nicht die Priorität in Deutschland und auch nicht in vielen Teilen der Welt.
So war, was du gerade gesagt hast. Du machst noch einen weiteren faszinierenden Punkt in deinem Buch. Du sagst, dass Politiker, Journalisten, Wissenschaftler auf der ganzen Welt vollkommen überbewerten, was fossile Brennstoffe an Nebenwirkungen haben, während sie die massiven Fortschritte, die uns fossile Energien gebracht haben, komplett ignorieren. Bitte erklär uns das einmal.
Wenn Sie also über ein Produkt oder eine Technologie nachdenken, sagen wir, Sie denken über ein Antibiotikum nach. Sollte ich dieses Antibiotikum verwenden oder nicht? Jeder würde zustimmen, wenn man sagt, Sie müssen sorgfältig die Vorteile abwägen. Aber was ist mit den Nebenwirkungen? Was ist mit den Nebenwirkungen, die man nicht wirklich will, aber man bekommt sie als Teil des Antibiotikums mit? Und dann gibt es auch tatsächlich sowas wie positive Nebenwirkungen. Das muss man alles bedenken. Aber schauen wir erstmal auf die negativen Nebenwirkungen. Das Interessante an den fossilen Brennstoffen ist, dass wir uns nur auf den Klimawandel konzentrieren, wenn wir über die fossilen Brennstoffe sprechen. Was wir tun ist, dass wir nur die möglichen negativen Nebenwirkungen betrachten, aber nicht die Vorteile. Und das ist ein katastrophaler Fehler in jeder Hinsicht. Doch besonders schlimm ist er bei fossilen Brennstoffen. Denn, wie ich schon sagte, besteht ein Teil der Vorteile fossiler Brennstoffe darin, dass sie die Klimagefahr neutralisieren können. Wenn also eine Zunahme der Klimagefahr, zumindest der klimatischen Herausforderung, Teil der Nebenwirkung fossiler Brennstoffe ist, der Nutzen aber darin besteht, die Klimagefahr zu neutralisieren, dann können fossile Brennstoffe tatsächlich ihre eigenen Nebenwirkungen heilen. Und das ist eine ganz besondere Sache. Denn nicht viele Technologien können ihre eigene Nebenwirkung neutralisieren. Aber das ist der Grund, warum wir einen dramatischen Anstieg des Verbrauchs fossiler Brennstoffe haben. Alles wird besser in Bezug auf Nahrung, Wasser, Verfügbarkeit, Technologien, also alles, was durch Energie angetrieben wird. Aber auch in Bezug auf das Klima sind wir sicherer denn je. Denn was auch immer die negativen Nebenwirkungen der fossilen Brennstoffe in Bezug auf das Klima sind, es gibt auch einige positive. Aber es gab diese negativen Entwicklungen. Sie haben die Vorteile überwältigt von dem, was ich als das Klimamanagement der Vorteile der Nutzung fossiler Brennstoffe bezeichne. Und so kommt es, dass unser ganzes Wissenssystem, also die Institutionen und die Leute, auf die wir uns verlassen, wenn es um Expertenwissen und Beratung geht, dass sie die Vorteile nicht in Betracht ziehen. Sie sind blind vor der Tatsache, dass fossile Brennstoffe die Welt besser machen, auch sicherer vor dem Klima. Sie sind der Meinung, dass fossile Brennstoffe die Welt schlechter machen und das Klima gefährden. Und sie denken auch, dass wir sie einfach abschaffen können und sich dadurch dann alles zum Besseren kehrt. Aber nein, es ist so, dass fossile Brennstoffe unsere Probleme gelöst haben. Und all diese Probleme würden dann wieder auftauchen, so wie Hunger, Klimagefahr etc.
Wir kommen noch in einem Moment auf das, was du das Knowledge System nennst. Aber vorher noch ein anderer Punkt, den du in deinem Buch Fossil Future machst, ist, dass die Ideologie, sich von fossilen Energien zu verabschieden, eines Tages, und das ist ein Zitat von dir, Blut an den Händen haben wird. Wie meinst du das?
Nun, ich denke, wir sehen das bereits in Europa. Ich meine, man sieht es überall. Man muss die Wichtigkeit von Energie wirklich verstehen. In dem Sinne, als dass es uns alles ermöglicht, Maschinen zu benutzen, um der manuellen Arbeit zu entgehen, produktiv zu sein, wohlhabend zu sein und letztendlich auch, um viel länger zu leben. Ich denke hier zum Beispiel an die Landwirtschaft. In der Praxis ignorieren wir die Vorteile der fossilen Brennstoffe für die Ernährung und tun so, als ob wir nur die fossilen Brennstoffe loswerden müssten, um die globale Erwärmung zu vermeiden. Und wir gehen davon aus, dass wir dann ausreichend Nahrung zur Verfügung haben. Aber nein, denn ohne moderne Landwirtschaft kann man nicht einmal 1 Milliarde Menschen auf diesem Planeten ernähren, geschweige denn 8 Milliarden. Und wir sind völlig abhängig von fossilen Brennstoffen für diese Produktion von Treibstoff, für die Landwirtschaft, wie für all die Maschinen, die uns ermöglichen, die gesamte Arbeit zu erledigen. Auch Erdgas ist ein Hauptbestandteil von modernem Dünger. Wer also die Verfügbarkeit von fossilen Brennstoffen reduziert, geschweige denn versucht, sie abzuschaffen, der verteuert Lebensmittel, der lässt Menschen verhungern. Und am Ende werden Lebensmittel auch gegen ihren Wert gehandelt, wie wir es bereits in Europa gesehen haben. Ich meine, wir haben hier in den USA, Sie wissen schon, diese beliebte Serie Game of Thrones, wo jeder Angst hat vor dem Winter. Ein Leitsatz der Serie ist, der Winter kommt. Aber es ist eine mittelalterliche Serie. Heute hat Europa wieder Angst vor dem Winter. Wie kann man denn in einer modernen Welt Angst vor dem Winter haben? Der Grund, warum die Leute Angst vor dem Winter haben, ist, weil sie sterben können. In England, vielleicht auch in Deutschland. Aber auf jeden Fall in England, da sieht man, wie sich die Leute den ganzen Tag in Wärmebussen zusammenkauern, nur damit sie es warm haben. Oder in einer öffentlichen Bibliothek, wo es warm ist, weil sie nicht in der Lage sind, sowohl ihre Heizrechnung als auch ihre Lebensmittel- und Wasserrechnung zu bezahlen. Das sind alles Folgen von teurer Energie. Und die Leute, die das tun, haben wirklich Blut an ihren Händen. Und ich meine, das ist nichts im Vergleich zu dem, was sie gerade der unterentwickelten Welt antun, die sich nicht entwickeln kann, solange diese Anti-Fossil-Brennstoff-Bewegung existiert, die jeden unter Druck setzt, der fossile Brennstoffe nutzt.
Das ist etwas, was mich persönlich immer fasziniert hat, denn ganz offenkundig ist die Klimabewegung hier in Deutschland, die vor allem eine Bewegung der Grünen Partei ist, immer besonders besorgt über den globalen Süden, über Gleichberechtigung. Und ich habe mich immer gefragt, wie wir diesen Ländern eigentlich sagen wollen, den Entwicklungsländern, den Schwellenländern auf dieser Welt, nachdem wir reich geworden sind, nachdem unsere Kinder, unser ganzes Leben gesünder geworden ist mit fossilen Energien, wie erklären wir den Milliarden Menschen auf dieser Welt, die noch nicht so reich sind wie wir. Nein, nein, nein. Ihr dürft das nicht. Ihr dürft nicht mit fossilen Energien, mit fossilen Brennstoffen reicher werden. Ihr könnt das nicht, weil wir uns verabschieden wollen von fossilen Brennstoffen.
Es ist zumindest sehr ungerecht. Es ist eine Frage des Motivs und ich glaube, das ist von Person zu Person unterschiedlich. Ich bin jetzt kein Experte für die Partei der Deutschen Grünen. Aber im Allgemeinen halte ich die angebliche Besorgnis für arme Menschen in der Klimabewegung für einen Betrug. Man hört, wie sie sich so sehr um die armen Menschen in der Welt sorgen, dass sie die schlimmsten Opfer des Klimawandels sind. Der Klimawandel wird vor allem die Armen treffen. Und soweit der Klimawandel etwas Negatives hat, ja, natürlich schadet er den Armen am meisten, weil sie nicht so widerstandsfähig sind, nicht so produktiv sind, nicht so wohlhabend sind. So ist das nun mal. Aber die Lösung dafür ist, die Menschen widerstandsfähig, produktiv und wohlhabend zu machen. Doch was sie tun ist, dass sie eines wesentlichen Werkzeugs berauben, nämlich der Energie. Weil die meisten Menschen heute fossile Brennstoffe zur Energiegewinnung brauchen. Es ist einfach total verlogen, wenn man zum Beispiel sagt, dass Afghanistan eine schlechte Ernte hat oder sowas. Müssen wir deswegen wirklich aus den fossilen Brennstoffen aussteigen? Dann raten Sie mal, in den Vereinigten Staaten gibt es keine Hungersnöte, egal wie das Klima ist, weil wir eine moderne industrielle Landwirtschaft mit fossilen Brennstoffen haben. Es ist ein totaler Betrug, sowas zu behaupten. Sie picken sich nur die Schäden für die Armen heraus, weil es ihre Agenda rechtfertigt, die wiederum Arme ruiniert. Wenn man sich wirklich Sorgen um jemanden macht, kann man nicht sagen, hey, lass uns unsere wichtigen Energieformen loswerden, obwohl die Welt viel mehr Energie braucht.
Alex, du hast das sogenannte Knowledge System erwähnt. Die meisten Deutschen sind mit diesem Terminus natürlich nicht vertraut und verstehen nicht, was es bedeuten soll. Aber dieses Knowledge System, so beschreibst du es in deinem Buch, spielt eine wahnsinnig wichtige Rolle darin, die Debatte zu treiben, die wir über das Thema fossile Energien führen. Und meine Beobachtung ist, dass es schwer geworden ist, dass es manchmal gefährlich geworden ist. Warum ist das so? Und welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang das Knowledge System?
Also Wissenssystem ist ein Begriff, den ich mir ausgedacht habe. weil ich versucht habe, etwas zu erfassen, was ich mit keinem bestehenden Begriff erfassen konnte. Wir sprechen also oft davon, dass die Medien voreingenommen sind. Und die Leute haben oft schon zumindest mal davon gehört. Eine Zeitung wird ihnen nur eine Seite der Geschichte erzählen und nicht die andere. Aber mir ist aufgefallen, dass dieser Begriff andere Arten von Wissensverzerrung oder Wissensveränderung nicht erfasst. Denn es kommt auch zu Wissensverzerrungen in Forschungsprojekten. Zum Beispiel, wenn Gelder nur an eine bestimmte Denkschule gehen und nicht an eine andere. Eine Sache, über die ich in Fossil Future spreche, ist, dass es sehr wenig Mittel gibt, um beispielsweise die Vorteile des CO2 für das Pflanzenwachstum zu untersuchen. Das ist für viele Verantwortliche, vor allem in der Politik, einfach uninteressant, obwohl es sich um ein sehr, sehr bedeutendes Phänomen handelt, das meines Erachtens einer genauen Untersuchung bedarf. So kann es also zu einer Verzerrung in der Forschung kommen. Man kann auch zu einer Verzerrung in der Art und Weise kommen, wenn Forschung synthetisiert wird. Es gibt also viel Forschung in der Welt, die letztendlich synthetisiert werden muss, damit sie für uns nur aus der Ferne zugänglich gemacht wird. Die Leute, die die Synthese durchführen, allerdings haben eine Menge Spielraum für Fehler. Es gibt viele Arten von Vorurteilen. Und ich bin sehr kritisch gegenüber der IPCC, der Intergovernmental Panel on Climate Change Organisation. Sie ist die führende Organisation für Klimasynthese. Aber das Institut begeht den grundlegenden Fehler, dass es nur die negativen Nebenwirkungen der fossilen Brennstoffe betrachtet und nicht die Vorteile. Und dazu gehört auch, dass es völlig leugnet, dass fossile Brennstoffe uns sicherer vor dem Klima gemacht haben. Es leugnet es nicht, indem es explizit leugnet. Es erwähnt es einfach nur nicht. Es lässt die Tatsache aus, dass wir sicherer sind als je zuvor. Aber der Klimasynthesebericht kann das nicht weglassen. Das ist Wahnsinn, das kann man also sehen. Und dann gibt es da noch was, was ich Vorbereitungsfehler nenne. Und das sind eher die Medien. Die Medien sollten die Synthese aus den verschiedenen Wissenschafts- und Forschungsgemeinschaften aufnehmen und an uns vermitteln. Und das kann natürlich alle möglichen Arten von Verzerrungen hervorbringen. Und die letzte Verzerrung ist das, was ich eine mögliche Verzerrung der Bewertung nenne. Wenn wir also ein bestimmtes Wissen erhalten haben, wie setzen wir es jetzt zusammen? Wieder haben wir das Problem, dass die Leute nur die negativen Nebenwirkungen der fossilen Brennstoffe hervorheben, nicht aber die Vorteile. Daher nenne ich dieses System der Forschungssynthese, der Verbreitung und Bewertung unser Wissenssystem. Und es ist wirklich wichtig zu wissen, wie es funktioniert, weil es gut funktionieren muss. Und wir müssen uns einfach bewusst sein, dass es zu Fehlfunktionen kommen kann. Ich denke, man muss ihre Aufgaben schätzen, aber auch erkennen, dass die Verantwortlichen versagen können. Und ich glaube, die Kritik oder die Angst ist, dass es innerhalb dieser Systeme viele Leute gibt, die sehr defensiv sind und die nur Autoritäten sein wollen und die nicht in Frage gestellt werden wollen. Und das wird den Aufgaben des Systems dann nicht gerecht. Die Funktion von Wissenssystemen, vor allem dann, wenn man es mit Spezialwissen zu tun hat, besteht darin, dass man sein Bestes tut, um sein Teilgebiet zu vermitteln. Aber dann muss man auch andere Leute ermutigen, das Wissen auf unterschiedliche Weise zusammenzusetzen, um kritisch zu denken und zu hinterfragen, vor allem bei der Einschätzung. Ich habe neulich einen wirklich guten Verfassungswissenschaftler aus den USA gelesen, der einen sehr guten Satz gesagt hat. Expertenwissen ist nicht dasselbe wie Expertenentscheidungen. Die beste Entscheidungsfindung wird oft durch die Konsultation vieler verschiedener Experten erreicht. Aber wenn eine kleine Gruppe von Experten meint, sie könnte die gesamte Weltwirtschaft diktieren, weil sie viel über das Klima wissen, ist das eine absolute Katastrophe. Das wäre so, als würden sie die gesamte Weltwirtschaft diktieren, weil sie viel über Covid-19 wissen. Nun, selbst wenn sie viel über Covid-19 wissen, bedeutet das nicht, dass sie jeden Aspekt des Lebens kontrollieren sollten, einschließlich viele Aspekte, die sie zweifellos nicht verstehen oder nicht wissen.
So true. So Alex,
viele Leute werden seit Jahren von dem, was du Knowledge System nennst, beschallt. Viele Menschen haben das Gefühl, mir wird hier immer dasselbe und das eine und das einzige Narrativ, die eine Geschichte über Klimawandel und wo er herkommt und was wir tun müssen, wird mir erzählt. Immer wieder das Gleiche und dass wir uns von allem verabschieden können und müssen, was ich in meinem Leben erlebt habe. Viele Menschen sind eingeschüchtert und trauen sich nicht dazu sagen. Sie haben Angst zu sagen, dass sie vielleicht Zweifel an diesem Narrativ hegen, dass sie Zweifel an dieser Version hegen, die sie von nahezu allen Medien und allen sozialen Medien bekommen, weil sie Angst vor den Reaktionen haben, wenn sie etwas anderes sagen. Deswegen frage ich mich, was ist dein Rat an die Menschen, die einfach Zweifel haben an dem, was ihnen jeden Tag aufs Neue in den Medien erzählt wird?
Well, I think it's very helpful to distinguish in people's minds. You can think of it as doubts.
Nun, ich denke, es ist sehr hilfreich zu unterscheiden. Man kann es als Zweifel am Mainstream und dann als Zweifel an den Fakten des Mainstreams betrachten. Glauben Sie, dass die Leute über dieses Thema auf die richtige Art und Weise nachdenken? Wenn Sie merken, hey, Moment, die Leute reden überhaupt nicht über Vorteile von fossilen Brennstoffen, sie reden ja nur über negative Nebenwirkungen. Das kann eine Sache sein, auf die man aufmerksam machen kann. weil man nicht behauptet, hey, jeder Wissenschaftler hat Unrecht oder alle Wissenschaftler reden ja nur Blödsinn. Man weist einfach nur darauf hin. Ich glaube, die Leute haben das nicht zu Ende gedacht. Das ist oft der Punkt, wo ich dann ansetze und sage, hey, warum denken wir nicht einfach auf vernünftige Weise darüber nach? Lass uns doch Nutzen und Nebenwirkungen sorgfältig abwägen. Eine andere Art von Rahmenproblem ist die Frage, warum wir davon ausgehen, dass das Klima eine empfindliche Sache ist. Das ist nämlich eindeutig nicht der Fall. Das Klima hat sich immer wieder verändert. Es war schon immer feindselig, wenn wir vorbereitet waren. Warum behandeln wir es als solches? Oder man könnte auch fragen, warum stellen wir uns nicht die richtigen Fragen? Warum ist es unser Ziel, die Auswirkungen unseres Handels auf das Klima weltweit zu eliminieren? Das ist es, was Netto Null bedeutet. Warum ist das unser oberstes Ziel für die Welt? Selbst wenn es ein Ziel ist, warum opfern wir dann alles andere? Ergibt es einen Sinn? Das sind also die sogenannten Rahmenfragen. Das sind letztendlich die wichtigsten. Du stellst die Ausgangspunkte in Frage, von denen aus diese Menschen arbeiten. Und oft, wenn sie versuchen, etwas vorzuschreiben, können sie ihren Rahmen überhaupt nicht verteidigen. Sie wollen nur, dass man ihren Rahmen akzeptiert, weil sie angeblich über faktisches Fachwissen verfügen. Sie sagen, ich bin Klimawissenschaftler. Hört auf mich, tut, was ich sage. Aber Moment mal, ich stimme vielleicht nicht mit Ihrem Rahmenwerk überein, selbst wenn Sie mit diesen Fakten recht haben. Und so geht man vor. Erst zu den Rahmenbedingungen. Zu den Fakten würde ich dann sagen, dass man eine wirklich zuverlässige Quelle finden muss. Und das kann manchmal sehr schwierig sein. Und deshalb habe ich selbst eine erstellt. Ich habe eine Website mit dem Titel energytalkingpoints.com erstellt, die kostenlos für jeden verfügbar ist. Und auf dieser Website können Sie tausende von Fakten sehen, die alle referenziert und prägnant sind. Sie können sie gerne verwenden und Sie sollten sich ansehen, was ich sage und was andere sagen, die sich selbst ein Bild machen. Also, wie oft hat man mir eigentlich schon widersprochen? Es sind sehr, sehr wenige. Trotz Tausender und Abertausender von Behauptungen sind all diese Leute gegen mich. Also würde ich sagen, überprüft das doch. Dann nehmen Sie aber auch bitte meine Primärquellen, denn schließlich wollen Sie Ihre Fakten aus zuverlässigen Quellen beziehen. Es gibt eine Menge Leute in meinem Umfeld, die auf Twitter viele Dinge schreiben, von denen ich nicht glaube, dass die wahr sind, die aber angeblich mit mir übereinstimmen. Man muss also vorsichtig sein, aber ich versuche, verlässliche Quelle zu sein. Es geht also um den Rahmen, um das Hinterfragen des Rahmens und dann um das Hinterfragen der Fakten. Und manchmal sind es Fakten, die Sie nicht kennen, wie die Tatsache, dass die Zahl der Todesfälle durch Klimakatastrophen zurückgegangen ist. Dem hat niemand widersprochen. Sie wussten es nur nicht. Wissen Sie, die New York Times hat versucht, dem nachzugehen. Reuters versuchte, dem nachzugehen. PolitFact, eine Größe in den USA, hat es versucht. Und keiner von ihnen konnte es widerlegen. Keiner. Sie versuchten einfach zu behaupten, es sei nicht wirklich relevant. Sie sagten, wir haben immer noch einen Klimanotstand, obwohl die Zahl der Todesfälle durch Klimakatastrophen zurückgegangen war. Das ist ein Beispiel dafür, dass man Fakten lernen kann, die sonst keiner weiß, selbst dass wir Energieausgaben haben. Niemand kann das bestreiten, aber man wird es einfach nicht hören. Man kann also sowohl Widerlegungen der angeblichen Fakten erhalten, als auch neue Fakten, die der bestehende Rahmen und die Erzählung nie erzählen würden. Und wie gesagt, auf energytalkingpoints.com findet ihr all das. Und das Buch Fossil Future bringt dann alles zusammen.
Ja, und wir müssen an dieser Stelle sagen, es ist auch vollkommen in Ordnung, die Fakten zu hinterfragen, auch wenn die Wissenschaft uns manchmal weismachen will, dass wir die Fakten nicht hinterfragen sollen.
Ja, und ich würde auch sagen, dass es manchmal eine Tendenz gibt, gegen Experten zu sein, was ich ebenso für gefährlich halte. Man sollte also anti-autoritär sein, wenn einem jemand sagt, was man zu tun hat oder dass man nichts in Frage stellen darf. Aber was man auch nicht tun sollte, ist anzunehmen, dass jemand, der sein ganzes Leben lang studiert hat, nur Blödsinn sagt und deshalb höre ich dann lieber auf diesen Typen, der zufällig in meiner Partei ist. Man sollte also Respekt vor dem Fachwissen haben, aber man behandelt Experten nicht als Autoritäten. Man behandelt sie als Experten oder Berater, also hinterfragend. Das bedeutet aber auch nicht, dass man einfach irgendwelche Fragen stellen sollte. Das wird jetzt einige Leute in den Vereinigten Staaten nicht gefallen. Aber wir hatten ja neulich den Super Bowl, unser großes Fußballereignis. Der internationale Popstar Taylor Swift ist die Freundin einer der Spieler. Und es gibt einen Haufen Leute in den USA, die sagen, hey, ich glaube, es gibt eine Verschwörung. Und es gibt überhaupt keine Beweise dafür. Aber sie sagen, ich stelle nur Fragen. Als ob man jetzt tatsächlich Beweise haben müsste. Ich bin der Überzeugung, dass man Dinge nicht einfach erfinden kann.
Brillanter Punkt, Alex. Letzte Frage von mir. Wir befinden uns hier in Deutschland in einer tiefen Energiekrise. Die Energiepreise sind dramatisch gestiegen. Wir haben uns von der Nuklearenergie, von der Atomenergie verabschiedet. Gibt es Hoffnung für Deutschland? Was sollte eine vernünftige deutsche Regierung tun? Was sollten sie tun, besonders in Bezug auf eine Zukunft, mit oder ohne fossile Brennstoffe.
Nun, ich denke, dass jede Regierung letztendlich eine Politik der Energiefreiheit verfolgen sollte, so wie ich es nenne, und wieder Energiegespräche führen muss. Ich arbeite jetzt mit vielen US-Politikern daran, aber im Grunde geht es um die Idee, dass wir für alle Formen der Energieerzeugung und Nutzung offen sein wollen. Und dass man auf diese Weise die beste Elektrizität, die beste industrielle Wärme und die beste Wärme für Privathaushalte und die beste Mobilität durch Wettbewerb und Entdeckungen erhalten, wie bei allem anderen auch. Und das ist auch der einzige Weg, wie man tatsächlich zu emissionsärmeren Energiequellen kommt. Denn der einzige Weg, um weltweit zu niedrigen Emissionen zu kommen, ist, dass sie tatsächlich wettbewerbsfähig sind. Wenn Deutschland seine eigene Wirtschaft ruiniert und seine Sicherheit gefährdet oder wenn Amerika das tut, dann bringt das einfach nicht viel. China ist immer noch auf dem Weg, denn China wird immer noch 300 neue Kohlekraftwerke bauen, die jeweils 40 Jahre halten sollen, solange das am kostengünstigsten ist. Wenn man also tatsächlich an einer Emissionsreduzierung interessiert ist, dann ist das Wichtigste, was man tun kann, etwas zu innovieren, das tatsächlich besser ist. Aber die Tatsache zu ignorieren, dass wir diese Innovation noch nicht haben und einfach das minderwertige Zeug durchsetzen. Wissen Sie, Deutschland hat mit seiner Bereitschaft, minderwertige Technologien im Energiebereich einzuführen, wirklich Prügel bezogen. Und ich denke, er sollte daraus lernen und wir alle sollten daraus lernen. Ich bin wirklich kein Experte daran, die Menschen zu überzeugen, aber ich würde sagen, dass sie zumindest die Fakten über Energie kennen sollten. Sie sollten die Fakten über das Klima kennen und dass sie sich vor der Vorstellung verabschieden müssen, dass wir uns in einer Klimakrise befinden und die Welt untergehen wird. Die Welt wird immer besser. Die Welt wird nur untergehen, wenn sie keine Energie und Freiheit mehr hat.
Alex Epstein, thank you so much. Alex Epstein, vielen, vielen Dank für dieses faszinierende Gespräch. Ich kann jedem nur raten, das Buch von Alex Epstein zu kaufen. Es heißt Fossil Future. Es ist ein großartiges Buch. Alex, vielen Dank, dass du bei uns in der Sendung warst.
Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen und vor allem entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben und haben Sie keine Angst. Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung.
Ein Podcast von News.